السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نامن الله دس على بامس بمهاتسيجن الله زيجن وهاي بمهاتسكايت درفن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Brüder, liebe Schwestern, inshallah machen wir mit dem 32. Vers von Surat Al-Muddathir weiter. Und zunächst einmal möchten wir uns die Ayat zusammenhängend auf Deutsch verinnerlichen und vorlesen, und danach inshallah ta'ala gehen wir die Ayat einzeln durch. In der 32. Ayat heißt es sinngemäß: Keineswegs beim Mond und bei der Nacht, wenn sie den Rücken kehrt, und bei dem Morgen, wenn er erstrahlt. Sie ist wahrlich eine der größten Heimsuchungen zur Warnung für die Menschenwesen. Für jemanden von euch, der vorankommen oder zurückbleiben will. Jede Seele haftet für das, was sie erworben hat, außer den Gefährten der rechten Seite. Sie werden sich in Gärten befinden und sie werden einander fragen nach den Übeltätern: Was hat euch in Saqar geführt? Sie werden sagen: Wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten. Und wir pflegten nicht den Armen zu speisen, und wir pflegten auf schweifende Reden mit denjenigen einzugehen, die solche führten. Und wir erklärten stets den Tag des Gerichts für Lüge, bis die Gewissheit zu uns kam. Nun nützt ihnen die Fürsprache derjenigen nicht, die Fürsprache einlegen können. Was ist denn mit ihnen, dass sie sich von der Ermahnung abwenden, als wären sie aufgeschreckte Wildesel, die vor einem Löwen fliehen? Aber nein, jedermann von ihnen will, dass man ihm aufgeschlagene Blätter zukommen lässt. Keineswegs, vielmehr fürchten sie nicht das Jenseits. Keineswegs, er ist ja eine Erinnerung, wer nun will, gedenkt seiner. Sie werden aber seiner nicht gedenken, außer dass Allah es will. Ihm gebührt die Gottesfurcht und ihm gebührt die Vergebung. Liebe Geschwister, wir haben zuletzt uns unterhalten über die 31. Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt hat, dass er die Anzahl der Engel uns offenbart hat, 19 Wächter der Hölle. Und dass es verschiedene Gründe gibt, warum er diese Sache uns offenbart hat. Ein Grund davon war, wie wir gesagt haben, dass Allah Azza wa Jal die einen Menschen dadurch recht leitet, und weil es immer eine Bestätigung ist dessen, was vorher war, und die anderen Menschen in die Irre leitet, wo Gott bewahre, die sich lustig machen über so etwas. Und dazu gibt es die folgende Überlieferung über Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhumah. Er sagte: Als Abu Jahl davon erfahren hat, das heißt, dass es 19 Wächter der Hölle sind, als Abu Jahl davon erfahren hat, sagte er zu den Quraysh: Habt ihr gehört, was der Sohn von Abu Kabscha euch mitgeteilt hat? Er meint damit den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und es ist eine Form der Erniedrigung. Er hat sich einen seiner Vorfahren herausgepickt, die diesen Beinamen haben, der mit Sicherheit kein lobenswerter Beiname ist, und hat eben gesagt, er ist der Nachfahre von dieser Person. Deswegen wird er in manchen Hadithen von den Kuffar so genannt. Habt ihr mitbekommen, was er euch mitgeteilt hat? Er hat gesagt, dass es 19 Wächter der Hölle sind. Seid ihr etwa unfähig, dass 10 von euch jeweils sich einem Engel widmen, einem Engel der Höllenwächter widmen? Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam offenbart, eingegeben, dass er mit Abu Jahl zu einer Stelle in Mekka gehen soll, die heißt Batha, und ihm folgende Aya aus dem Koran vorlesen soll, Surat Al-Qiyamah: Aula laka fa aula. Das heißt übersetzt: nach einer Übersetzung, wehe dir, abermals wehe dir, wehe dir, abermals wehe dir. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, dann sagte Abu Jahl: Bei Allah, weder du noch dein Herr wird irgendetwas anrichten können. Und Ibn Abbas sagte radiallahu anhuma: Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn am Tag von Badr erniedrigt. So viel zu dieser Sache. Ich hatte vorhin gesagt, dass es Al-Walid war, dabei ist es Abu Jahl. Deswegen ja, als Korrektur aus dieser Überlieferung. Fragen am Ende, inshallah. Keineswegs beim Mond und bei der Nacht, wenn sie den Rücken kehrt. Allah Azza wa Jal schwört, und wir haben gelernt, wenn es einen Schwur gibt, dann gibt es auch etwas, worauf geschworen wird. Das heißt, es gibt einen Zweck, warum geschworen wird, und den suchen wir uns, inshallah ta'ala. Allah Azza wa Jal schwört bei seinen Geschöpfen, wie er will. Keineswegs beim Mond und bei der Nacht, wenn sie den Rücken kehrt, das heißt, wenn sie finster wird, nach einer anderen Übersetzung, und bei dem Morgen, wenn er erstrahlt. Warum? Weil es gibt in dieser Aya, heißt es auf Arabisch, وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرْ. Und das Wort Adbar bedeutet den Rücken kehren. In einer anderen Lesart heißt es, وَاللَّيْلِ إِذْ دَبَرْ. وَاللَّيْلِ إِذْ دَبَرْ. Das heißt, die Nacht, wenn sie entweder auch den Rücken kehrt, oder die Nacht, wenn sie finster wird. Nacht, wenn sie finster wird. Das sind zwei Übersetzungsmöglichkeiten aus dieser Aya. Sie ist wahrlich eine der größten Heimsuchungen. Sie, gemeint ist damit die Hölle, sie ist eine der größten Heimsuchungen, eine der größten, das Wort Heimsuchung steht in Klammern, weil das steht nicht da, im Arabisch steht es eine der größten, dafür gehören zu, entweder eine Heimsuchung oder eine der größten Dinge, vor denen man sich vorbereiten muss, oder eine der größten Warnungen, die besteht. Sie ist wahrlich eine der größten Heimsuchungen zur Warnung für die Menschenwesen. Und das ist hier Al-Muqsam alayhi. Das heißt, diejenige Sache, weswegen geschworen wird. Beim Mond und bei der Nacht, wenn sie den Rücken kehrt, und bei dem Morgen, wenn er erstrahlt, sie ist wahrlich eine der größten Heimsuchungen zur Warnung für die Menschenwesen oder für die Menschen. Für jeden Mann von euch, der vorankommen oder zurückbleiben will. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu und Qatada haben gesagt, gemeint mit dem Wort vorankommen, jemand, der vorankommen will, das heißt, der sich Allah azza wa jal durch Gutes nähern möchte. Und zurückbleiben will, derjenige, der sich durch Schlechtes zurückbewegt, beziehungsweise an Ort und Stelle bleibt und nicht voranschreitet. Insofern lernen wir aus dieser Aya, liebe Geschwister, dass das berühmte Prinzip, dass man genauso wie man durch die Erwähnung des Paradieses und welchen Lohn es daran gibt, angespornt werden kann, Gutes zu, genauso kann man auch angespornt werden durch die Warnung vor der Strafe, die bevorsteht. Das erste nennt man Targhib, das zweite nennt man Tarhib. Und beides ist verlangt. Wenn man mit dem einen übertreibt und dem anderen übertreibt, ist es schlecht für einen. Wir brauchen beides. Er sagte, in der Übersetzung heißt es, für jemanden von euch, der vorankommen oder zurückbleiben wird, entweder durch Gutes oder durch Schlechtes, wie gesagt haben. Jede Seele haftet für das, was sie erworben hat. Das heißt, wortwörtlich, jede Seele, also nicht wortwörtlich, sondern gemeint ist, hier kommt das Wort im Arabisch, Rahina. Ar-Rahn auf Arabisch ist der Pfand oder das Pfand. Das heißt, jede Seele ist verbunden mit dem, was sie erworben hat. Sei es an Gutem oder an Schlechtem. Und deswegen sagte Abdullah ibn Abbas als Erläuterung, sagte, ma'khudhatun bi'amaliha. Das heißt, ihr meint ist, jeder von uns wird zur Rechenschaft gezogen aufgrund der Taten, die er gemacht hat. Jede Seele haftet für das, was sie erworben hat, außer den Gefährten der rechten Seite. Die Gefährten der rechten Seite wurde unterschiedlich ausgelegt. Manche sagen, damit sind die Kinder gemeint, die muslimischen Kinder gemeint, die gestorben sind. Und das ist inshallah ta'ala eine der Bedeutungen dieser Gruppe, denn sie sind inshallah die Gefährten der rechten Seite. Aber alle anderen Gläubigen fallen ebenfalls unter diese Kategorie. Und Mujahid ibn Jabr rahimahullah ta'ala sagte, la yuhasabun. Das heißt, sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Insofern gibt es gläubige Menschen, die nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und dazu passt es natürlich besonders, die Kinder diesbezüglich zu erwähnen, als ein Beispiel von denen, die nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Kinder von den muslimischen Eltern. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht gläubige Menschen gibt, die zur Rechenschaft gezogen werden. Zweifellos gibt es solche und solche. Jede Seele haftet für das, was sie erworben hat, außer den Gefährten der rechten Seite, das heißt außer den Gläubigen. Sie werden sich in Gärten befinden und sie werden einander fragen nach den Übeltätern. Sie werden sich in Gärten befinden. Das Paradies besteht nicht aus einem Garten, sondern aus vielen Gärten. Aber da sie alle zusammen wie einen Garten bilden, redet man manchmal von einem Paradiesgarten und von Jannah oder von Jannat, von mehreren Paradiesgärten. Und die Gläubigen im Paradies, Allah Azza wa Jal wird ihnen die Möglichkeit geben, die Ungläubigen und die Höllenbewohner zu fragen, was ist der Grund gewesen? Warum seid ihr in die Hölle gekommen? Was habt ihr anders gemacht als wir? Und wie das geschieht, ist eine Sache des Verborgenen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es zulässt, dass die einen mit den anderen reden können, obwohl die einen die Wonne genießen und die anderen die Höllenqualen nicht ausstehen können. Allah weiß. Tatsache ist, dass es so sein wird, und wir glauben das, was Allah Azza wa Jal uns mitgeteilt hat, wie er es gesagt hat, auf die Art und Weise, wie er es gemeint hat, subhanahu wa ta'ala. Sie werden sich in Gärten befinden und sie werden einander fragen nach den Übeltätern, was hat euch in Saqar geführt? Und Saqar ist einer der Namen der Hölle, die Sengende. Was hat euch in Saqar geführt? Und sie werden sagen. Und sie werden sagen, verschiedene Gründe. Ziemlich genau, 4 an der Zahl. Und diese Gründe sind ausgewählt. Und eine Bedingung erwähnen sie ebenfalls. Erstens, sie werden sagen, wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten. Zweitens, wir pflegten nicht den Armen zu speisen. Drittens, wir pflegten auf schweifende Reden mit denjenigen einzugehen, die solche führten. Viertens, und wir erklärten stets den Tag des Gerichtes für Lüge und die Bedingung, bis die Gewissheit zu uns kam. Diese ausgewählten Beispiele machen unglaublich Sinn. Erstens, wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten. Denn das ist ein Beispiel dafür, dass man das Recht Allahs subhanahu wa ta'ala vernachlässigt. Es ist ein Beispiel dafür, dass man das Recht Allahs vernachlässigt, und es ist das ausgewählte beste Beispiel, weil es das Schlimmste ist, nachdem man La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah gesagt hat. Oder es ist derjenige Grund oder einer der wesentlichen Gründe, warum jemand ungläubig ist, weil er aus Überheblichkeit seinem Herrn subhanahu wa ta'ala nicht dienen möchte und die Anbetung ablehnt. Sie werden sagen, gehörten nicht zu denjenigen, die beteten. Das heißt, wir haben Allahs Recht missachtet. Und wir pflegten nicht den Armen zu speisen. Nach dem Recht Allahs kommt das Recht der Menschen. Warum pflegten sie nicht die Armen zu speisen? Eben aus Geiz. Und hiermit ist in erster Linie die Pflichtspende gemeint, die Allah Azza wa Jal den Menschen auferlegt hat. Sie pflegten also keine Zakat zu bezahlen, weder zu beten noch Zakat zu bezahlen. Und Allah hat in Surat al-Shura uns mitgeteilt, dass das Weigern der Zakat eine Eigenschaft der Götzendiener ist. Und wir pflegten auf schweifende Reden mit denjenigen einzugehen, die solche führten. Erst das Recht Allahs, dann das Recht der Menschen und dann drittens, wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Denn der Mensch wird beeinflusst von den Menschen, die um ihn herum sind, und diese Ayah beweist uns wieder einmal, dass man mit gläubigen Menschen zusammen sein soll, dann wird man an Gutes erinnert. Und wir pflegten auf schweifende Reden, das heißt auf Dinge einzugehen, auf Worte einzugehen, auf Diskussionen einzugehen, die Allah Azza wa Jal missfällt. Und wir erklärten stets den Tag des Gerichtes für Lüge. Und diese Sünde ist eine Todsünde und sie würde eigentlich ausreichen für sie, Gott bewahre, in die Hölle zu kommen. Denn den Tag der Auferstehung zu leugnen, bedeutet zahlreiche Ayat aus dem edlen Koran zu leugnen. Und es besteht kein Zweifel, dass jemand, der nicht an Allah, der nicht an den jüngsten Tag glaubt, dass er kein Muslim ist. Deswegen haben die Gelehrten sich gefragt, warum haben sie dann 4 verschiedene Gründe erwähnt, wenn ein einziger davon schon Grund genug sein hätte können, um in die Hölle zu gelangen. Und die Antwort lautet, die Hölle ist nicht gleich, sondern genau wie es im Paradies Stufen gibt, gibt es auch Abwärtsstufen in der Hölle. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, diese Aya beweist, dass sie ungläubig waren, und sie beweist, dass diese Menschen nicht nur für ihren Unglauben zur Rechenschaft gezogen werden, sondern für jede einzelne Sünde, die sie begangen haben. Das heißt, der ungläubige Mensch wird nicht nur zur Rechenschaft gezogen dafür, dass er ungläubig war, sondern er wird zur Rechenschaft gezogen für jede einzelne Sünde, die er gemacht hat. Für jedes einzelne Gebet, das er unterlassen hat. Für jede einzelne Zakat, die er nicht bezahlt hat. Für jeden Ramadan, den er nicht gefastet hat. Für die Hajj, die er nicht verrichtet hat. Und so weiter und so fort. Möge Allah uns davor bewahren und schützen. Bis die Gewissheit zu uns kam. Das ist die Voraussetzung, denn wenn sie diese Sachen gemacht hätten und hinterher Tauba gemacht hätten, würden sie Allah subhanahu wa ta'ala fürwahr barmherzig und allvergebend vorfinden. Bis die Gewissheit zu uns kam. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Das heißt, nun nützt ihnen die Fürsprache derjenigen nicht, die Fürsprache einlegen können. Allah Azza wa Jal, und das ist ein Beweis für den Madhab der Ahl Sunnah wal Jama'a, dass Allah subhanahu wa ta'ala, nicht nur er wird Fürsprache am Tag der Auferstehung einlegen, sondern es gibt zahlreiche Geschöpfe Allahs, denen Allah Azza wa Jal erlauben wird, Fürsprache einzulegen. Dafür muss aber Allah subhanahu wa ta'ala mit demjenigen, der die Fürsprache einlegt, zufrieden sein. Zweitens muss er es ihm erlauben. Und drittens, denn Allah ist zufrieden mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber erst nachdem er ihm gesagt hat, lege Fürsprache ein, legt er Fürsprache ein. Also erstens die Zufriedenheit, zweitens die Erlaubnis und drittens, dass er erlaubt, dass man Fürsprache für diese spezielle Person einlegt. Denn du darfst nicht für jeden Menschen Fürsprache einlegen, sondern nur für diejenigen, die Allah azza wa jal dir erlaubt. Das heißt also, es gibt viele Fürsprecher. Deswegen heißt es im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die einen Menschen nach den anderen Fürsprache einlegen werden. Die Märtyrer und andere. Und danach werden die Propheten Fürsprache einlegen. Und die Engel werden Fürsprache einlegen. Und dann, wenn alle Geschöpfe Fürsprache eingelegt haben, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass nur noch die Fürsprache des Barmherzigsten aller Barmherzigen übrig geblieben ist. Und dann wird Allah Azza wa Jal seine Fürsprache einlegen, und das heißt, er wird von der Hölle rausnehmen, wen er möchte, subhanahu wa ta'ala. Nun nützt ihnen die Fürsprache derjenigen nicht, die Fürsprache einlegen können, weist darauf hin, dass sie ungläubig waren, denn für die Ungläubigen darf man keine Fürsprache einlegen, außer was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam speziell überliefert worden ist. Was ist denn mit ihnen, dass sie sich von der Ermahnung abwenden? Diese Ermahnung, die zu ihren eigenen Gunsten zu ihnen kommt, von denen Allah subhanahu wa ta'ala von dieser Ermahnung, von der Allah subhanahu wa ta'ala gar nichts hat, und vor dieser Rechtleitung, von der Allah azza wa jalla nichts hat. Und was ist mit ihnen, dass sie sich dem Unglauben zuwenden, der Allah subhanahu wa ta'ala keinen Schaden zufügen kann? Was ist denn mit ihnen, dass sie sich von der Ermahnung abwenden, als wären sie aufgeschreckte Wildesel, die vor einem Löwen fliehen? Also ein Löwe greift einen Esel an in der Wildnis. Was meint ihr, wie der davon fliehen wird? Und so ähnlich verhalten sich manche Menschen, oder zumindest die Herzen mancher Menschen, Gott bewahre, wenn sie Allahs Worte hören, wenn sie etwas vom Islam erfahren, denn sie sind abgeschreckt und sie wollen davon nichts wissen, wie ein Wildesel, der von einem Löwen flieht. Hat Allah subhanahu wa ta'ala etwa zu wenig Beweise herabgesandt, sodass sie sagen könnten, wir glauben nicht daran, denn wenn ein Beweis zu uns gekommen wäre, dann würden wir gläubig werden, wie manche gesagt haben. Wir glauben erst, wenn wir einen Beweis sehen. Darum haben sie keine Beweise bekommen. Allah azza wa jal hat nicht zu wenig Beweise herabgesandt, sondern was sie abhält, ist ihre Überheblichkeit. Was sie abhält, ist, dass sie sich Allah nicht unterwerfen und fügen möchten. Und deswegen sagt Allah azza wa jal in der 52. Ayah: Aber nein, jedermann von ihnen will, dass ihm aufgeschlagene Blätter zukommen. Das heißt, sie begnügen sich nicht damit, dass Allahs Barmherzigkeit so groß ist, dass er einen Propheten und Gesandten erweckt hat unter ihnen. Ein Qurayshid wie sie, ein Araber wie sie, einer von edler Abstammung. Damit begnügen sie sich nicht. Sie wollen am liebsten, dass zu jedem von ihnen die Offenbarung persönlich kommt. Sie wollen am liebsten, dass sie aufwachen und neben ihrem Kopf ein Buch ist, in dem drin steht von Allah an den Sohn so. Das ist die Überheblichkeit, die sie haben, denn du hast kein Anrecht auf Allah subhanahu wa ta'ala, sondern er macht es, wie er es will. Deswegen, jedermann von ihnen will, dass ihm aufgeschlagene Blätter zukommen. Also nicht mal dem Propheten kamen aufgeschlagene Blätter zu. Das ist sozusagen das Übertreiben, was sie verlangen. Der Prophet kam Offenbarung. Sie wollen die Beweise mit eigenen Augen sehen und wollen selbst Propheten sein. Sie wollen selbst Offenbarung und Wahi von Allah Azza wa Jal bekommen. Dann sagen sie, dann glauben wir. Keineswegs. Allah sagt nein. Vielmehr fürchten sie nicht das Jenseits. Das heißt, der Grund ist nicht, dass sie keine Beweise haben. Der Grund ist nicht, dass die Beweise unzulänglich sind. Nein, es ist ihre Überheblichkeit, es ist ihre mangelnde Furcht, es ist, dass sie nicht nachdenken, dass nach dem Tod, nach dem Leben, dass der Tod sein wird und dass sie nicht nachdenken über das, was danach passieren wird. Denn der Mensch, auch mit gesundem Menschenverstand, kann verstehen, dass das Leben nach dem Tod weitergehen muss. Denn er sieht, was in diesem Leben geschieht. Er weiß, dass er tot war. Es gibt vier Phasen. Es gibt vier Phasen, durchläuft jeder Mensch, durchläuft vier Phasen. Erstens den Tod, dann ist er lebendig, dann stirbt er und dann wieder der Tod, wie Allah uns im Koran mitgeteilt hat. Die vier Phasen. Drei davon hat Allah Azza dir gezeigt. Drei davon. Du durchlebst gerade eine. Du weißt, dass du vorher tot warst. Und die darauf folgende weißt du 100%, dass sie stattfinden wird. Das Einzige, was du glauben musst, ist der vierte von den vier Schritten. Die ersten drei hast du schon gesehen. Der vierte. Deswegen ist es keine, also Allah Azza wa Jalla verlangt nicht vom Menschen etwas zu glauben, was sein Verstand nicht aufnehmen kann, wie zum Beispiel der Glaube der Christen mit der Dreifaltigkeit. Sondern der Gläubige, der Glaube, Alhamdulillah, bei uns ist eine Sache, die wir auch mit dem gesunden Menschenverstand verstehen können und aufnehmen können. Keineswegs, er ist ja eine Ermahnung. Innahu tadhkira. Er, grundsätzlich im Tafsir gilt, wenn wir dieses Pronomen haben, er, das im Arabischen dieses Ha am Ende des Wortes, innahu, dann gilt das grundsätzlich, dass es sich bezieht auf das Buch, auf den edlen Koran al-Karim. Keineswegs, er ist ja der Koran oder es ist ja das Buch eine Erinnerung. Wer nun will, gedenkt seiner. Als würde Allah dir sagen, mach was du willst. Deswegen, Allah SWT in diesem Sinne, lässt er dir die Wahl, aber er sagt dir, trage die Konsequenzen deiner Entscheidung. Wie er auch sagt in einer anderen Ayah, macht was ihr, i'malu ma shi'tum, das heißt, macht was ihr wollt. Das ist keine Aufforderung, sondern das ist ein Imperativ im Sinne einer Ermahnung. Wer nun will, gedenkt seiner, sie werden aber seiner nicht gedenken, außer dass Allah es will. Sie werden, und das ist ein Beweis hier, dass auch der Madhab der Ahl-Sunnah al-Jama'a, dass Allah Azza wa Jal dem Menschen einen Willen gegeben hat und dass wir diesen Willen, dass wir einfach dem Willen Allahs untergeordnet sind, aber wir haben unseren Willen auf jeden Fall. Und der Mensch entscheidet frei, was er tut. Aber dieser Wille, wie gesagt, ist eingeschränkt. Er ist nicht absolut wie der Wille Allahs. Allah macht, was er will. Der Mensch kann nicht machen, was er will. Er kann nur das machen, was Allah will. Deswegen sagt Allah in Surat Al-Insan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Das heißt, ihr wollt nicht, außer dass Allah will. Denn es gibt manche Gruppen in der Vergangenheit, die Allah Azza wa Jal, die den Menschen keinen Willen zugeschrieben haben, gesagt haben, der Mensch ist, macht, was er will. Entschuldigung, der Mensch ist gezwungen. Der Mensch ist prädestiniert in jeglicher Hinsicht. Und das ist falsch, denn diese Ayah hat gesagt, wer nun will, das heißt, der Mensch hat einen Willen, sonst könnte er nicht wollen. Wer nun will, gedenkt seiner. Sie werden aber seiner nicht gedenken, außer dass Allah es will. Deswegen, was sollst du daraus lernen? Unter anderem, dass du Allah Azza wa Jal darum bitten sollst, dass er für dich will, dass du das Gute willst. Deswegen bittest du Allah, Allahumma hadini fi man hadait. O Allah, leite mich recht unter denjenigen, für die du bestimmt hast, dass sie recht geleitet sind. Oder unter denjenigen, die du recht geleitet hast. Sie werden aber seiner nicht gedenken, außer dass Allah es will. Ihm gebührt die Gottesfurcht und ihm gebührt die Vergebung. Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala, ihm gebührt die Gottesfurcht, das heißt, er verdient es, dass man sich ihm gegenüber gottesfürchtig benimmt. Er verdient es, dass man sich vor ihm und seinem Zorn vorsieht. Und ihm gebührt die Vergebung, das heißt, ihm gebührt es, dass man ihn und ihn ganz alleine um Verzeihung der Sünden bittet und niemanden anderes. Aus diesen Ayat lernen wir Zahlreiches. Unter anderem lernen wir darunter, dass die Fürsprache nur für die gläubigen Menschen grundsätzlich gestattet ist und nicht für die Kuffar. Und wir haben auch kennengelernt den Grund der Ablehnung. Wenn jemand zum Islam eingeladen wird, gibt es verschiedene Gründe. Aber einer der wesentlichen Gründe ist eben nicht, weil der Islam als Religion nicht verständlich ist oder der Islam als Religion zu schwierig zu praktizieren ist. Nein, es gibt leider Leute, die den Islam ablehnen aufgrund der Tatsache, dass sie keine Angst haben vor dem, was ihnen nach dem Tod bevorsteht, weil sie gar nicht darüber nachdenken. Sie schieben es vor sich hin und sie versuchen es zu vermeiden, darüber nachzudenken. Oder weil sie überheblich sind und ihr Gesicht nicht auf den Boden legen möchten für Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, liebe Geschwister, für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen Menschen machen, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs versammelt und Allahs Buch liest und psalmodiert und lehrt, steigt auf sie die Ruhe hinab, die Engel umgeben sie, die Barmherzigkeit umhüllt sie und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind, das heißt in der höchsten Engelschar. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Sitzung zu einer Sitzung machen, bei der Allah azza wa jal unsere Sünden vergibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere vergangenen Sünden vergeben und auch die zukünftigen Sünden uns vergeben, sowohl die großen als auch die kleinen, sowohl diejenigen, an die wir uns erinnern können, als auch diejenigen, die wir vergessen haben, sowohl diejenigen, die wir bewusst gemacht haben, als auch diejenigen, die wir unbewusst gemacht haben. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Noch ein letzter Hinweis sehe ich gerade, die Ayah وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Sie werden aber seinen nicht gedenken, außer dass Allah es will. Eine andere Lesart, وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Das heißt, ihr werdet aber seinen nicht gedenken, außer dass Allah es will. So hat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelesen und auch so. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.